Geburtenrückgang und gleichzeitige Übersterblichkeit. Was ist der Grund? Archiv für Corona-Unrecht versetzt Systemmedien in Panik. Und Deutschlands Gasumlage ab Oktober. Todesstoß für Haushalte und Industrie. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Seit 2021 sterben mehr Menschen als im Durchschnitt der Vorjahre und gleichzeitig ist ein deutlicher Geburtenrückgang zu verzeichnen. Im Jahr 2022 hat sich dieser dramatische Trend noch verschärft. In der Systempresse erklärt man zumindest die Übersterblichkeit mit einer angeblich ungewöhnlichen Hitze in diesem Sommer. Doch die Temperaturen sind heuer eher durchschnittlich und können eine erhöhte Sterblichkeit somit nicht erklären. Auch auf Corona-Tote ist die Übersterblichkeit aufgrund der relativ harmlos verlaufenden Omikron-Variante nicht zurückzuführen. Wie der europäische Mortalitätsmonitor Euromomo zeigt, ist die Altersgruppe der 0- bis 14-Jährigen besonders stark von der Übersterblichkeit betroffen. Es sterben in diesem Jahr also viel mehr Kinder als in den Vergleichsjahren zuvor. Auch in der Altersgruppe der 15- bis 44-Jährigen ist eine Übersterblichkeit zu verzeichnen. Auf der Statistik-Webseite Destatis wird außerdem angegeben, dass im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021 auch ein massiver Rückgang der Geburten zu verzeichnen ist. Von Jänner bis April betrug dieser demnach in Deutschland 10,8% und ein Geburtenrückgang ist mit Hitze dann wohl kaum mehr zu begründen. Wie diese erhöhte Übersterblichkeit von über 25.000 Menschen in Deutschland im Vergleich zu 2020 und der gleichzeitige Geburtenrückgang zu erklären ist, gerade vor dem Hintergrund der Aufnahme von über 1,2 Millionen Flüchtlingen aus geburtenreichen Kulturen seit 2014, müsste ein derart heftiger Knick alle Alarmglocken schrillen lassen. Doch die Systemmedien und auch die Mehrheit der systemhörigen Bürger stellen keine unangenehmen Fragen. Die auf Kinderwunsch spezialisierte Frauenärztin Dr. Rebecca Leist versuchte allerdings eine Antwort darauf zu finden und erklärte im Auf1-Interview im Mai, Zitat, meine Kinderwunschpatientinnen, die geimpft sind, werden seltener schwanger und bleiben seltener schwanger, haben also vermehrt frühe Fehlgeburten, Zitat Ende. Doch es scheint bequemer zu sein, die Übersterblichkeit und die Fehlgeburten sowie die vielen, wie es immer heißt, plötzlich und unerwartet zusammenbrechenden Menschen einfach hinzunehmen, anstatt offen auszusprechen, was sich seit dem Jahr 2021 verändert hat. Die Lügenpresse erfindet lieber ein Sudden Adult Death Syndrom, also ein neues Syndrom des plötzlichen Erwachsenentodes, oder schiebt alles auf den angeblich so tödlichen Klimawandel. Und wir bleiben beim Thema Corona. Die Rache des Journalisten ist das Archiv, lautet ein Zitat des verstorbenen ORF-Moderators Robert Hochner, dem zu Ehren seit 2005 der nach ihm benannte österreichische Journalistenpreis verliehen wird. Heutzutage nimmt man es mit journalistischer Arbeit und Sorgfalt in den Systemmedien bekanntlich nicht mehr so genau, denn die Systemjournalie geifert bereits, wenn die vermeintlich Falschen ein Archiv zum Zweck der Dokumentation von Missetaten anlegen. Unter dem Hashtag Ich habe mitgemacht entstand nämlich seit April eine Sammlung von Personen, die Kritiker der Maßnahmen und Corona-Impfungen mit besonders hetzerischen und spalterischen Aussagen herabwürdigten und oft pauschal verunglimpften. Dieses Archiv für Corona-Unrecht versteht sich als zivilgesellschaftliches Medienprojekt, das eklatante Beispiele für Übergriffigkeiten, menschenverachtende Formulierungen und Drangsalierungen zusammenträgt, schreiben die Betreiber auf der Webseite und weiter, Zitat, da die Täter von heute ab morgen jegliche Beteiligung abstreiten werden, gilt es, Beweisstücke zu sammeln, um den einen oder anderen Zivilisationsbruch der Vergessenheit zu entreißen. Über ein Webformular können Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz derartige Entgleisungen einfach und schnell dokumentieren lassen. Nach Prüfung durch die Betreiber werden diese Meldungen in einer ständig erweiterten Liste veröffentlicht. 1400 solcher Dokumente des Corona-Wahnsinns wurden bereits archiviert. In den regierungstreuen Systemmedien scheint nun die Panik umzugehen, denn gerade auch Medienvertreter haben sich in den letzten 2,5 Jahren oft besonders mit hasserfüllter Hetze hervorgetan, die sie nun auf andere projizieren. Der Standard schreibt etwa, Querdenker betreiben Online-Pranger. OE24 titelte, Hassseite stellt Maßnahmenbefürworter an den Pranger. Auf heute.at steht die intelligenzbeleidigende Überschrift zu lesen, Zitat, Corona-Gegner sammeln Schuldige in Online-Hassarchiv. Einen ähnlichen Intelligenz-Limbo legt die Berliner Morgenpost hin. Sie schreibt von Corona-Leugnern, wer oder was auch immer das sein mag, kurz, es stinkt nach Angst. Denn wer sich nicht an den Leitsatz zuerst denken, dann reden hält, muss eben damit rechnen, für Gesagtes später auch zur Rechenschaft gezogen zu werden. Boethius Sprichwort, sita quises, philosophus manuises. Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben, hält sich nicht ohne Grund seit 1500 Jahren. Und wir wechseln das Thema, bleiben aber bei einem anderen Aspekt der Agenda der Globalisten, nämlich dem Genderwahn. Die Agenda der systematischen sexuellen Umerziehung der Kinder wird immer offensiver und rücksichtsloser durchgezogen. Eine Klinik in Großbritannien tut sich in Bezug auf diese Transgender-Agenda besonders hervor. Schon 10-Jährige werden dort mit Pubertätsblockern behandelt und zu Geschlechtsumwandlungen gedrängt. Doch auch der Widerstand gegen diesen Missbrauch an den Kindern wird immer lauter. Sehen Sie mehr dazu in unserem nächsten Beitrag.
Schon im Frühjahr 2022 wurden Pläne der linken US-Regierung unter Joe Biden bekannt, dass das Gesundheitsministerium, Zitat, eine Reihe medizinischer, operativer, psychischer und nichtmedizinischer Dienstleistungen für Transgender und nicht-binäre Personen vorbereitet. Zitat Ende. Demzufolge soll insbesondere Kindern und Jugendlichen der Zugang zu sogenannten geschlechtsbestätigenden Therapien und Operationen erleichtert werden. Und das im Zweifelsfall sogar gegen den ausdrücklichen Willen der Eltern. Und es soll selbst die Möglichkeit für Kinder kommen, Geschlechtsumwandlungen von sich aus vornehmen zu lassen. Das zumindest fordert Richard Levine, ein Mann, der jetzt amtlich Rachel Levine heißt und als Frau verkleidet der Biden-Administration als eine Art Gesundheitssprecher dient. Auch der US-Präsident twitterte an die Adresse der Transgender-Amerikaner jeden Alters, wie er sich ausdrückte, »Ich stehe hinter euch«. Dazu veröffentlichte er ein Video, in dem er staatliche Beschränkungen für Geschlechtsumwandlungen bei Kindern als Angriff auf Transgender-Personen bezeichnete. Der Arzt und US-Senator Dr. Roger Marshall hingegen erklärte, Zitat, 80% der Kinder wachsen aus ihrer Geschlechtsdysphorie heraus. Im Rahmen der Gender-Care-Richtlinien der Biden-Administration können diese Kinder irreversible Schäden erleiden. Geschlechtsbestätigende Fürsorge ist Kindesmissbrauch. Zitat Ende. Genauso werteten dies auch verschiedene Bundesstaaten wie etwa Texas, Florida, Arkansas oder Alabama und stellten den linksglobalistischen Irrsinn mitunter unter Strafe. Auch in Großbritannien regt sich Widerstand gegen den völlig widernatürlichen Transgender-Wahn. So will der britische Gesundheitsdienst die umstrittene Londoner Gender-Klinik Tavistock bis zum Frühjahr 2023 schließen. 1989 wurde das Gesundheitszentrum für Kinder gegründet, um Minderjährigen unter 17 Jahren zu helfen, die scheinbar Probleme mit ihrer Gender-Identität haben. Sprich, wenn Kinder biologisch als Knaben oder Mädchen geboren werden, sie sich aber innerlich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, beziehungsweise wenn gewitzte Genderpsychologen meinen, das attestieren zu können. Die Klinik ist die einzige auf sogenannte Transkinder spezialisierte Klinik Großbritanniens. Die Begründung für die massive Kritik des britischen Gesundheitsdienstes, Tavistock gebe Minderjährigen allzu leichtfertig Pubertätsblocker, die die Produktion der Geschlechtshormone hemmen und damit die Pubertät aufhalten sollen. Schon 10-Jährigen wurden diese Medikamente verabreicht. Zudem dränge die Klinik teilweise regelrecht zu einer Geschlechtsumwandlung. Dabei würde sogar das medizinische Fachpersonal unter Druck gesetzt, die angeblich verquere Geschlechtsidentität der Minderjährigen unhinterfragt zu bestätigen. mehr noch, den normalen klinischen Beurteilungsprozess einfach zu überspringen. Ebenso würden keine verlässlichen Langzeitdaten über die jungen Patienten aufbewahrt. Außerdem ignorierten Ärzte ganz andere Ursachen für die Geschlechteridentitätsschwierigkeiten der Minderjährigen, wie etwa psychische Leiden, die natürlichen Wirrungen adoleszenter Selbstfindungsprozesse oder Autismus-Spektrum-Störungen. Offenbar arbeiteten Lobbyorganisationen der Transbewegung eng mit der Klinik zusammen. Das Ergebnis ist fatal. Die Zahl der Überweisungen für die Geschlechtsumwandlung in Tavistock stieg im Laufe eines Jahrzehnts von 250 auf 5000 pro Jahr, wie The Daily Signal berichtet. Früher wollten Jungen hauptsächlich Mädchen werden, später dann auch weibliche Teenies Männer. Das hat natürlich vor allem mit der systematischen Gender-Umerziehung in Schulen und Kindergärten zu tun. Tavistock ist erneut ein unrühmliches Beispiel für die verheerenden Kinderexperimente mit Pubertätsblocker-Medikamenten, Testosteronspritzen, Gebärmutterentfernungen und Penis- und Brustamputationen. Schließlich blendet die Transgender-Agenda entscheidende biologische Faktoren aus, mit dem Ziel, die natürliche Entwicklung der Kinder zu stören, um so mehr Transsexuelle zu produzieren. Es bleibt zu hoffen, dass bald ein allgemeines Umdenken bezüglich des unsinnigen Transgenderismus, Transsexualismus und Transhumanismus stattfindet. Diese unfassbaren Verbrechen an unseren Kindern müssen endlich aufhören und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Und wir kommen nach Deutschland. Gestern war die Stunde der vorläufigen Wahrheit. Die Ampelregierung in Berlin kündigte die Höhe der ab Oktober geltenden Gasumlage an, die von jedem Deutschen und der Wirtschaft zu tragen ist. Sie wird bei vorläufig angenommenen 2,419 Cent pro Kilowattstunde liegen. Allerdings kann noch niemand sagen, ob es dabei bleibt. Am Ende kann sie, wie auch die Gaspreise der Versorger, deutlich höher ausfallen. Denn es handelt sich nur um Prognosen. Am Ende des Umlagezeitraums wird dann anhand der tatsächlichen Kosten abgerechnet, teilte das grüne Wirtschafts- und Klimaministerium Robert Habecks mit. Verzweifelte Appelle von Verbraucherschützern, die Gasumlage auszusetzen, blieben ungehört. Hinter der Umlage stecken die Anmeldungen der Gasbeschaffungsaufwendungen von 12 Gasimporteuren im Umfang von insgesamt 34 Milliarden Euro. Diese Gesamtsumme wird Anfang April 2024 auf die Verbraucher umgelegt und soll 90% der erwarteten Ersatzbeschaffungskosten für diesen Zeitraum abdecken. Wenn mehr Gas als berechnet importiert werden muss, steigt auch die Umlage. Die Folgen sind fatal. Wer in einer Wohnung von 60 Quadratmetern lebt, muss sich auf über 200 Euro an Mehrkosten pro Jahr alleine für die Umlage einstellen. Eine Familie mit einem Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern muss 542 Euro mehr im Jahr zahlen. Die Mehrwertsteuer noch nicht mit eingerechnet. Hier bettelt Christian Lindner gerade in Brüssel um die Erlaubnis, die Umsatzsteuer auf die Umlage aussetzen zu dürfen. So souverän ist Deutschland nämlich mittlerweile, dass ohne die EU-Apparatschiks nicht einmal Fragen solcher nationalen Wichtigkeit im eigenen Land entschieden werden dürfen. Noch schlimmer sind die Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft, IW, wird die Gesamtumlage für die Industrie Mehrkosten von 5,7 Milliarden Euro pro Jahr verursachen. Am stärksten betroffen seien energieintensive Grundstoffindustrien, etwa die Chemie- und Metallindustrie und die Hersteller und Verarbeiter von Glas, Keramik, Steinen und Erden. Alleine diese drei Branchen trügen mehr als die Hälfte der Mehrkosten, so das IW. Besonders bitter ist, dass es sich bei den genannten Preiserhöhungen nur um die Umlage handelt. Und diese machen nur den kleineren Teil der Energiekostenexplosion aus. Die gewaltigen Gaspreissteigerungen an den Märkten, die bei den Verbrauchern ebenfalls im Winter ankommen werden, sind hier also noch gar nicht berücksichtigt. Die USA und andere Länder sowie Spekulanten machen das Geschäft ihres Lebens auf Kosten der Arbeitnehmer und der kleinen Leute in Deutschland. Es handelt sich dabei um eine beispiellose Umverteilung von unten nach oben. Den Krieg hat die Ukraine de facto längst verloren und die angeblich gegen Russland gerichteten Sanktionen haben sich als Bumerang herausgestellt. Es stellt geradezu Wahnsinn dar, noch an ihnen festzuhalten. Doch genau das tun die grünen Ideologen in Deutschland und Österreich eisern. Und sie tragen unter anderem durch Waffenlieferungen dazu bei, den Ukraine-Krieg unnötig zu verlängern. So sollen trotz aller westlicher Unterstützung bisher alleine 193.000 Soldaten der Ukraine ausgefallen, also in den vergangenen 5 Monaten verwundet oder getötet worden sein. Doch Menschenleben spielen für diese Kriegstreiber keine Rolle. Und das dürfen sie auch nicht. Denn es gilt, die ökokommunistische Agenda umzusetzen, die da lautet, Energiewende, koste es den Bürger, was es wolle. Und dafür kommt der böse Putin gerade recht. Vor allem, wenn das alte Märchen vom ebenso bösen CO2 nicht mehr zieht, das bisher ja alleine für jeden grünen Wahn herhalten musste. Seien es Irrsinnsabgaben auf Treibstoffe, Tempolimits, mögliche Strafsteuern auf Fleisch oder gar Steuern auf Kuhfürze, verklausuliert als CO2-Steuer für Kühe, wie sie zuletzt Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes, forderte. Während nun aber europäische Länder ihre eigenen Embargos unterlaufen und nun eben heimlich russisches Öl und Gas beziehen, fordern Habeck und Co. die eigenen Bürger nicht nur zum Energiesparen auf, sondern lassen diese den grünen Sanktionswahn auch noch selbst finanzieren. In Form explodierender Energiekosten, Inflation und demnächst auch noch in Form einer Gasumlage. Der Preisanstieg bei Energie ist seit jeher ein Kennzeichen grüner Politik. Letzteres ist es und nicht Putin, die Deutschlands Wirtschaft ruiniert. Energie wird teurer durch die künstliche Verknappung und irrwitzige, vermeintlich ökologische Vorgaben. Dies wird auch von Fritz Fahrenholz, unter anderem früher Umweltsenator von Hamburg und Shell-Vorstand, eindrucksvoll bestätigt. So seien die Gaspreise schon lange zuvor gestiegen, und zwar aufgrund der Abschaltung zahlreicher Kohlekraftwerke. Der Ölpreis wiederum steige unter anderem aufgrund abnehmender Investitionen in Neuerschließungen von Ölfeldern, wodurch sich das Angebot verknappt. Auch der Strompreis legt nicht zuletzt aufgrund geringerer bzw. teurerer Ökostromerzeugung rasant zu. Schließlich sorgt der EU-interne CO2-Handel für eine wahre Kostenexplosion bei Energie. Er hat sich zwischen 2017 und 2022 verzehnfacht. Alles künstliche, angeblich ökologisch sinnvolle Zusatzkosten, die praktisch nur Deutsche und Österreicher mit ihrer Wirtschaft und ihrem Wohlstand zu zahlen haben. Nicht aber Chinesen, Russen, Araber, Inder oder Südamerikaner. Deutschland wird die Welt vor der angeblichen Klimakatastrophe retten. Im Alleingang. Koste es, was es wolle. Folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Millionen neuer Einwanderer aus Afghanistan. Der frühere afghanische Präsident Ashraf Ghani warnt vor Millionen neuer Armutsmigranten, die jetzt aus seinem Heimatland nach Europa kommen wollen. Als Gründe nennt er unter anderem, dass viele seiner Landsleute nach der Machtübernahme der Taliban angeblich das, Zitat, der Gefühl der Zugehörigkeit und die Hoffnung verloren hätten. Außerdem lege dort das Gesundheitssystem aufgrund der Corona-Pandemie im Argen. Die Anreise würde laut ihm jedoch kein Problem darstellen. Zitat, die Mehrheit der Afghanen, die flüchten, werden es nach Deutschland schaffen. Das hängt nur von der Bezahlung der Schlepper ab. Geldprobleme dürften die angeblich afghanischen Flüchtlinge also keine haben. USA. Steuerfahnder dürfen Bürger erschießen. Tragen Sie eine Feuerwaffe und seien Sie dazu bereit, tödliche Gewalt anzuwenden, wenn nötig. Das fordert nicht die Polizei oder das Militär, sondern die US-amerikanische Steuerbehörde IRS von zukünftigen Bewerbern in ihrer mittlerweile korrigierten Stellenausschreibung. Und das Biden-Regime, das ähnlich wie die Grünen in Deutschland das Land mit Hilfe von Krieg, unkontrollierter Masseneinwanderung und wahnwitzigen Klimavorschriften wirtschaftlich an die Wand fährt, sucht in den kommenden 10 Jahren sage und schreibe 87.000 solcher Steuer-Rambos. Im wahrsten Sinne bluten für all den Wahnsinn der korrupten US-Demokraten sollen also auch in Zukunft die amerikanischen Steuerzahler oder wie die Nachrichtenseite Zero Hedge formuliert, Zwei Dinge im Leben sind sicher, der Tod und die Steuer. Die IRS kümmert sich um beides. Moody's senkt Aussichten für Italien, Tschechien und die Slowakei. Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsaussichten von Italien, Tschechien und der Slowakei gesenkt. Das heißt, dass diese Länder zukünftig höhere Zinsen für ihre Staatsanleihen zahlen müssten, was die EZB im Falle von Italien allerdings bisher mit fragwürdigen Mitteln verhindert. Für Italien und damit für die EU stellt dies aber ein weiteres Warnzeichen dar. Millionenbetrug mit Testzentren. Der Berliner Geschäftsmann Kemal C. soll mit Betrügereien um angebliche Corona-Testzentren an 18 Standorten den Staat um 9,7 Millionen Euro erleichtert haben. Möglich gemacht haben dies unter anderem der Corona-Wahn und die nicht vorhandene Kontrolle durch die Behörden. Vom veruntreuten Geld, alles deutsche Steuergelder, dürften diese wohl nichts wiedersehen. Denn das hat der Beschuldigte bereits in die Türkei verschoben. Impfaktion an Oberösterreichs Schulen. Trotz zahlloser Todesfälle und millionenfacher Nebenwirkungen erdreistet sich das Land Oberösterreich nach wie vor, eine groß angelegte Covid-Impfaktion an Oberösterreichs Schulen durchzuführen. Unter anderem wird dafür ein Impfbus eingesetzt, der ab 21. September für 4 Wochen an den größeren Schulzentren des Landes Halt machen wird. In ihrem Schreiben an die Schuldirektionen hält die Bildungsdirektion zudem allen Ernstes fest, dass die für Jugendliche zugelassenen Impfstoffe, Zitat, sicher und hocheffektiv seien. Unter anderem sei die dritte Impfung angeblich, Zitat, für den Schutz vor schwereren Verläufen notwendig. Einen Beweis für diese aberwitzigen Aussagen bleibt die Bildungsdirektion jedoch schuldig. Der Skandal beim Zwangsgebührensender Rundfunk Berlin-Brandenburg ist noch immer nicht zu Ende. Am Montag enthob der Rundfunkrat, ein von Kartellpolitikern beherrschtes Gremium, die bisherige Intendantin Patricia Schlesinger offiziell ihres Amtes. Doch wirklich entlassen ist die Karrierejournalistin der ARD damit noch lange nicht. Denn sie hat möglicherweise Anspruch auf eine üppige Abfindung und 15.000 Euro Rente pro Monat. Schlesinger wird unter anderem der überteuerte Ausbau ihres Büros und private Abendessen auf Kosten des Senders vorgeworfen. Die 61-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Mittlerweile interessiert sich auch die Justiz für die Vorgänge und ermittelt gegen Schlesinger, ihren Ehemann und den früheren Chef des RBB-Verwaltungsrates Wolf-Dieter Wolf. Die Affäre hat jedoch eine andere Seite, die die Systemmedien bislang verschweigen, wie Sie im folgenden Beitrag erfahren.
Das Fernsehzentrum des RBB. Seit Wochen treffen sich diese Berliner zur Mahnwache vor der Trutzburg des Zwangsgebührensenders. Sie sind entsetzt über Schlesinger, doch vor allem über das System hinter dem Skandal.
Also ich erwarte eigentlich irgendwie, ich bin mündiger Bürger, ich zahle einen Haufen Geld dafür, ne, und man verarscht mich. Ja? Und das ist es irgendwie, was mich eigentlich am meisten stört. Gar nicht so sehr, was jetzt was kostet.
Das ist ja eigentlich lächerlich. Ja, ja. Also das interessiert mich nicht, ob die da irgendwelches Parkettboden aus Italien und was man da alles so gehört hat. Nein, es geht einfach Aufdeckung von Korruption, nennt man ja so das Wort, nicht?
Das Landesparlament in Potsdam. Brandenburg führt derzeit die Rechtsaufsicht über die Anstalt. Landtagsvizepräsident Andreas Galau glaubt, verprasste Zwangsgebühren und Günstlingswirtschaft sind keine Besonderheit des RBB.
Denn ich denke mal, das Problem in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist das System immanent. Das ist auch im RBB nichts Besonderes gewesen, sondern schlichtweg mal wird man das, wenn man das genau untersuchen würde, vermutlich auch in anderen Rundfunkanstalten so wiederfinden.
Doch möglicherweise steckt mehr hinter dem RBB-Skandal. Auffallend ist, die Systemmedien reduzieren den Fall auf eine persönliche Verfehlung der Intendantin und ihres Umfelds. Deren Freundin, Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik, trat als Kronzeugin auf und bestätigte, ein über den RBB abgerechnetes Abendessen im Hause Schlesinger sei rein privat gewesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zwar, gibt sich jedoch schmallippig. Eine Interviewanfrage von Auf 1 lehnte die Behörde in offenbar hektisch geschriebenen Worten ab. Es gibt in dieser Sache, gibt es derzeit keinen neuen Sachstand mitzuteilen, daher stehe ich für nochmalige O-Töne zunächst erstmal nicht mehr zur Verfügung. fürchtet die weisungsgebundene Behörde kritische Nachfragen unseres Senders, etwa ob weitere Personen aus dem Berliner und Brandenburger Establishment in die Affäre verwickelt sein könnten. Denn die Apparatschicks der Landespolitik und ihre Zwangsgebührensender bilden ein enges Netzwerk, nicht nur beim RBB.
Die Politik ist auch über die Rundfunkräte viel zu tief verstrickt in dieses ganze System. Und wir kennen es ja, es ist ja nur nichts Neues, wenn man sagt, dass also bestimmte Politiker einen sehr starken Einfluss haben. Ich sage jetzt mal nur Frau Dreyer in Rheinland-Pfalz, ZDF. Wenn man das als Filz bezeichnen will, kann man das so tun. Besseres Wort fällt mir jetzt auch nicht ein.
Dabei könnte der Skandal der Politik sogar gelegen kommen. Statt der ungenierten Propaganda der GEZ-Sender stehen nun persönliche Finanzverfehlungen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Axel Becker gehört zur Initiative Leuchtturm ARD, die eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen fordert. Er meint, die Affäre ist auch ein Machtkampf innerhalb der Systemmedien.
Also ich bin der Meinung, das ist natürlich eine gezielte Werbekampagne, gerade initiiert von einigen Zeitungen des Springer-Konzerns gegen die Öffentlich-Rechtlichen im Allgemeinen. Trifft oder fällt natürlich auf fruchtbaren Boden bei vielen Menschen, die, ja, sagen wir mal auf Deutsch, so die Schnauze voll haben nach 2,5 Jahren diese extrem falsche Berichterstattung.
Ist der Fall Schlesinger also auch ein Honigtopf? Die umfangreichen Details aus der neofeudalen Amtsführung Schlesingers dürften von einem hochrangigen Insider stammen, der jedoch gedeckt wird. Übergangsintendant Hagen Brandstätter spricht jetzt viel von Kontrollmechanismen, aber nicht über die Rolle des RBB als beflissenem Propagandasender, der seine Zuschauer unter anderem mit Diffamierung der Opposition und Genderpropaganda vor den Kopf stößt. Dabei dürften das die eigentlichen Probleme der GEZ-Anstalt sein. Und daran dürfte sich hinter diesen Mauern nicht viel ändern.
Am Freitagvormittag ist der in Großbritannien lebende indische Schriftsteller Salman Rushdie im Bundesstaat New York in den USA bei einem Mordanschlag schwer verletzt worden. Ein strenggläubiger Moslem aus dem Libanon rammte Rushdie in aller Öffentlichkeit ein Messer in den Hals und 14 weitere Male in den Körper. Mittlerweile soll Rushdie nicht mehr in Lebensgefahr sein. Damit führte der Moslem eine sogenannte Fatwa aus, die vor 33 Jahren vom geistlichen Oberhaupt des Iran, Ayatollah Khomeini, ausgesprochen worden war. Unter einer Fatwa versteht man ein Urteil nach dem islamischen Recht, das dann für alle Gläubigen weltweit gelten soll. Khomeini verurteilte Rushdie wegen seinem Bestsellerroman Die satanischen Verse zum Tode und setzte auf ihn ein Kopfgeld von 3 Millionen Euro aus. Das Buch handelt von islamischen Migranten in Großbritannien. Darin wird der Islam als problematische Religion kritisiert, die tendenziell zu Intoleranz bis hin zu roher Gewalt gegen Andersgläubige aufstachelt. Dieser Vorgang ist alles andere als einzigartig. Schon zahlreiche Islamkritiker in der westlichen Welt wurden ermordet. Die politische Kaste und die Mainstream-Medien behaupten trotzdem weiterhin gerne gebetsmühlenartig, dass der Islam angeblich eine Religion des Friedens sei. Zudem werden die Kritiker nur selten beschützt, sondern vielmehr noch selbst politisch verfolgt, weil ihre Ansichten das gewünschte multikulturelle Idyll stören würden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, hatte am Montag die Fatwa bekräftigt und bestätigt, dass das Kopfgeld nach wie vor ausgesetzt sei. Rushdie sei laut ihm an dem Mordanschlag selbst schuld, denn die Redefreiheit rechtfertige seiner Meinung nach nicht, dass Rushdie in seinen Werken den Islam beleidige. Und das sei nun einmal ein todeswürdiges Verbrechen. Weltweit brachten strenggläubige Muslime ihre Freude über die Attacke zum Ausdruck. Ein Pakistaner namens Rehan Sabir jubelte auf Twitter mit dem Ausruf Inshallah über den Mordversuch und setzte ein Kopfgeld von 20 Millionen Dollar auf den niederländischen Islamkritiker Geert Wilders aus. Denn dieser solle jetzt der Nächste sein. Der Parlamentsabgeordnete und Chef der Partei für die Freiheit, Wilders, kann seit Jahren nur noch mit Polizeischutz aus dem Haus gehen. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss und heute mit einer Erfolgsmeldung aus der Welt der Archäologie. In der Nähe von Nebra in Sachsen-Anhalt wurde nämlich wieder ein Sensationsfund gemacht. Nebra ist bereits durch die Himmelsscheibe von eben dort bekannt. Dabei handelt es sich um eine ca. 4000 Jahre alte astronomische Karte aus Bronze und Gold. Unweit des Fundortes der Himmelsscheibe in Memsleben an der Unstrut wurde jetzt die wahrscheinlich älteste Burg Deutschlands entdeckt. Der Leiter der Ausgrabungen, Professor Felix Biermann, legte mit seiner Mannschaft Ruinen frei, die auf eine gewaltige Wehranlage schließen lassen. Diese war wohl etwa 900 Meter lang und 210 Meter breit. Die mächtigen Mauern waren bis zu 2,3 Meter dick. Das gesamte Areal hat eine Größe von etwa 15 Hektar und stammt wohl aus der Zeit von König Heinrich I., der vom Jahr 876 bis zum Jahr 926 lebte. Heinrich entstammte dem Geschlecht der Liudolfinger und war Herzog von Sachsen und später der König des Ostfrankenreichs. Memsleben ist heute ein kleines Dorf. Damals war es als Kaiserpfalz ein wichtiges Zentrum. Von der Bedeutung des Ortes zeugt auch der Umstand, dass wohl extra Arbeiter aus Italien angereist waren, um das Bollwerk zu errichten. Damals hatten die Italiener, die Erben der römischen Zivilisation, bei vielen Techniken noch die Nase vorne. Neben der frühmittelalterlichen Burg wurden bei den Ausgrabungen auch Funde aus anderen Zeitaltern entdeckt, beispielsweise bronzene Waffen und römische Münzen. Das zeigt, dass der Ort über tausende Jahre hindurch besiedelt war und dass es eine Kontinuität der Besiedelung von der Bronzezeit bis mindestens ins Mittelalter gab. Und das mahnt uns natürlich, dieses reichhaltige kulturelle Erbe und unsere Heimat nicht leichtfertig aufzugeben und beständig für den Erhalt unserer Kultur einzustehen. Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, wie üblich, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.